Wenn wir den Podcast fertig haben, kriegst du den einmal, also ich bereite den vor, da ist ja Musik zwischen und bla bla bla. Ja, ja. Du kriegst den dann, du sagst dann, ist super, ja, oder das und das will ich rausgeschnitten haben.
Ja, du, ich spreche eigentlich so, dass ich weiß, was ich spreche und dementsprechend muss man eigentlich großartig beschneiden.
Das, ist, der Fall ist auch noch nicht eingetreten.
Nee, ich wollte gerade sagen.
Also das bietet das immer passiert. Netterweise an.
Ja, genau. Ja. Ich habe die Aufnahme gestartet, wir haben immer so ein bisschen vorgeplänkelt, das haben wir gerade schon wieder gemacht und ich würde sagen, starten wir mal.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
mit dem Meinungsmacher Marc Raschke.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Ich glaube Nummer 33 oder so, ganz sicher bin ich nicht.
Keine Ahnung.
Aber zum Jahresausklang nochmal ein echtes Highlight für uns. Wir haben den Marc Raschke zu Gast, den wir, glaube ich, so in der ersten Hochphase der Corona-Zeit entdeckt haben. Ein Kollege von uns hat den hier quasi haus- und hoffähig gemacht für uns. Damals ging es im Kern, glaube ich, um das Thema Digitalisierung von Schulen, für das wir uns eine Zeit lang ein bisschen intensiver interessiert haben. Und der Marc eben auch im Endeffekt. Ja, seitdem folgen wir ihm und sind ganz beeindruckt, was da für eine Karriere bei rumgekommen ist.
Ein Influencer.
Der Marc ist letzten Endes verantwortlich für den Bereich Corporate Communication in den Dortmunder Kliniken. Und ja, vielfach, ich glaube, das schon seit 10 Jahren ungefähr, neben verschiedenen anderen Dingen, die du so treibst. Ja, vielfach preisdekoriert inzwischen. Und ganz neuerdings auch Buchautor. Da werden wir sicherlich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen.
Sehr schön, ja. Nee, schön, dann Werbeveranstaltungen draus machen, ja.
Ja, herzlich willkommen, Marc.
Ja, herzlich willkommen auch euch hier, dass ich hier auch dabei sein darf. Vielen Dank, toll.
Super.
Ja, wir haben ja eine ganze Reihe aktueller Themen. Mit dir verbinde ich insbesondere mal diesen Begriff auch der Haltung, der Position. Und insofern bietet sich vieles an. Du lebst nicht zu einem geringen Teil von der Aufmerksamkeit, die das Social-Media-Umfeld dir bietet. Ja, wie beurteilst du denn das, was da bei Twitter so die letzte Zeit vonstatten gegangen ist?
Naja gut, ganz tagesaktuell bin ich ja quasi ausgestiegen aus Twitter, habe das erstmal deaktiviert und nach 30 Tagen wird das ja gelöscht. Ich finde, Stichwort Haltung, man muss eben auch gewisse Dinge einfach mal machen und nicht immer nur quatschen. Und in dem Punkt war mir einfach wichtig, wenn jetzt Herr Trump zurückkommt und dann damit ja auch wieder Fake News Tür und Tor offen gestellt werden, dann muss man da auch mal abstimmen und zwar mit den Füßen. Und deshalb bin ich gegangen.
Ja, sehr, sehr cool. Haben wir auch gemacht, aber ich glaube, unser Opfer ist deutlich überschaubarer gewesen. Also bei uns sah es lange Zeit auf dem Twitter-Kanal aus, als wären wir da schon vor Jahren ausgestiegen.
Ja, aber ich hatte jetzt 5.000, das war jetzt auch noch nicht so viel. Deshalb war es vielleicht auch in Anführungszeichen verschmerzbar. Aber unabhängig davon, selbst wenn ich 50.000 gehabt hätte, du musst an gewissen Punkten einfach mal dich im Stillen fragen. Du erzählst die ganze Zeit was von, es muss besser werden, es muss anders werden, du brauchst Veränderung. Und dann bist du ausgerechnet in so einem Spielfeld unterwegs, was ja nun wirklich davon lebt, dass Hass und Konflikt und so weiter die Aufmerksamkeit stärkt. Und dann brauchst du da auch eigentlich nicht mehr zu sein, wenn genau das ist, was du eben nicht möchtest.
Ja, haben wir heute nochmal ein anderes hervorragendes Beispiel für, glaube ich, erleben können. England ist heute, glaube ich, in die Fußball-Weltmeisterschaft eingestiegen. Und alle Europäer, die sich vorher so fest vorgenommen hatten für Diversity und alle sind gleich einzustehen, sind da so kurz vor der Startmarke dann doch nochmal irgendwie ins Wanken gebracht worden.
Du erlebst mich überrascht, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Also deshalb
tatsächlich
so. Also diese Nummer mit den Kapitänsbinden.
Ja, doch, das habe ich mitbekommen, genau. Aber dass zum Beispiel England jetzt in die WM eingestiegen ist, mich interessiert die WM in diesem Jahr tatsächlich nicht. Also ich habe es auch nicht einfach nur so geschrieben, sondern ich bin so ein bisschen mäßig Fußball begeistert. Gut, zur WM hat man auch schon mal Deutschland sich angeguckt, aber das würde ich jetzt in diesem Fall nicht tun. Nee.
Ja, die Jahreszeit passt doch nicht wirklich.
Ne? Die Jahreszeit passt nicht. Und dann auch wirklich dieses, ich meine, auch da wieder, ne? Ich meine, nie war Protest einfacher. Ne? Du musst nicht auf die Straße gehen, du musst einfach nur nicht den Fernseher einschalten. Ja, also
richtig.
Mensch.
Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Bogen ganz allgemein nochmal ein. Man sagt, du bist im Wesentlichen für die PR der Dortmunder Kliniken verantwortlich noch über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wirst das jetzt zum Ende des Jahres drangeben. Warum ist das so ein wichtiges Thema eigentlich für Kliniken und Ähnliches? Also wie muss ich mir das vorstellen im Endeffekt? Welche Akzente kann man da setzen im Grunde? Was ist das, was einen da antreibt?
Oh, ein weites Feld. Also man darf überhaupt erstmal schon mal froh sein, dass Kliniken verstanden haben, dass das ein Thema ist und dass auch mittlerweile solche Abteilungen überhaupt da sind. Ja, also früher hat das die Sekretärin des Chefarztes noch mal so eben mitgemacht und dann auch noch den Flyer irgendwie Korrektur gelesen. Das hat jetzt einen anderen strategischen Wert. Spätestens mit dem Thema Personalmarketing wird man natürlich auch ganz klar den Wert sehen und sagen, ja stimmt, da müssen wir was tun. Und wenn wir dann im Prinzip uns auf dem Markt der Arbeitskräfte bewegen, dann müssen wir natürlich auch uns so ein bisschen aufhübschen und nach draußen auch kommunizieren, was wir so sind und wie wir so sind. Und das gilt im Krankenhaus eben nicht nur fürs Personal, sondern natürlich auch für die Patienten. Und deshalb, also da gibt es genug zu tun. Und da kann man natürlich auch, wenn man das dann professionalisiert, auch noch ein bisschen in die Politik reinwirken. Auch da ist ja viel vorgegeben durch Gesundheitspolitik, was so Krankenhäuser dann erleiden müssen. Und deshalb, das ist also, ich sage immer meinen Kollegen, die in solcher Kommunikationsarbeit unterwegs sind, es gibt eigentlich keine Unternehmenskommunikation, die vielfältiger ist als in einem Krankenhaus. Du hast jeden Tag irgendwie eine große oder eine kleine Krise und du hast jeden Tag irgendwie auch ein neues Konzept oder eine neue Idee und so weiter. Also kannst es aber auch sehr niederschwellig umsetzen. Also es ist eigentlich ein sehr dankbares Umfeld.
Wie weit war denn Corona auch nochmal so ein Schlüssel für das Wachsen der Kommunikation oder für die Aufmerksamkeit der Kommunikation? War das ein Schlüssel oder?
Ja, also es hat zumindest gewisse Dinge nach außen gekehrt, die man kommunikativ hätte lösen müssen, teilweise auch gelöst hat. Ich erinnere nur an die Wertschätzung der Pflege, die ja mit Applaus dann irgendwann mal begangen und dann gab es auch mal ein paar Goodies, irgendwie ein bisschen Schmierwurst oder sonst irgendwas. Ne? Das sind ja so kommunikative Fails dann auch wieder, die hätte man vielleicht auch nochmal anders darstellen müssen. Aber in der Tat, in einer Zeit, in der alles unsicher ist und in der du wirklich gucken musst, wie kommst du an Informationen, da war natürlich Kommunikation der Schlüssel. Mhm. Aber hat natürlich auch dazu geführt, dass irgendwann auch die Menschen einfach auf ihrer eigenen Felge liefen. Also da war halt auch wenig mit Florettfechten. Da haben auch viele einfach mit der Axt irgendwann nur noch, weil es war auch irgendwann psychisch gar nicht mehr machbar. Ja. In so einem Krankenhaus, was ständig Angst hat, dass da irgendwie jetzt die große Welle kommt und die Leute alle bis zum Anschlag angespannt. Also das ist schon eine Herausforderung gewesen. Ja.
Lass uns mal ruhig ein bisschen in die Politik gehen. Machst du ja ganz gerne. Was sagst du denn jetzt zu unserem Minister für die Gesundheit im Gegensatz zu Herrn Spahn?
Also was ich über Herrn Spahn denke, habe ich, glaube ich, diverse Male auf Instagram kundgetan. Ja. Ich hielt ihn eigentlich für die Katastrophe in der Katastrophe. Mhm. Zumal viele Punkte, die jetzt zum Beispiel auch die Pflege betreffen, in seine Zeit fallen. Also viele Kipppunkte, die jetzt unumkehrbar sind, hätte er noch ändern können. Mhm. Hat er nicht. Jetzt müssen wir mit den Folgen leben. Stichwort Generalistik zum Beispiel. Stichwort auch Finanzierung der Pflege. Da hat er das zwar rausgenommen aus dem klassischen Finanzierungstopf, den so Krankenhäuser kriegen, aber im Endeffekt auch nicht wirklich, weil nur weil das rausgenommen hat, haben wir noch nicht mehr Pflegekräfte. Also es ist so oder so einfach eine Nebelkerze gewesen. Und der Nachfolger muss damit jetzt umgehen. Also ich habe damals schon gesagt, als es wurde, dass Herr Lauterbach nicht unbedingt die Lösung für unser Gesundheitsproblem wird. Zumal man ja auch aus der Zeit vor der Pandemie auch weiß, wie er so gesundheitspolitisch aufgestellt ist, was er auch so über Krankenhäuser denkt, auch über Privatisierung und auch über die Menge von Krankenhäusern. Das hat mich also jetzt nicht überrascht, dass er am Anfang natürlich sehr gehypt wurde, weil Twitter hatte quasi jetzt den eigenen Gesundheitsminister endlich, ne? Weil auf Twitter war er ja quasi schon inoffiziell immer der jetzt ist. Und dann hat man halt gesagt, naja gut, auf einmal stellt man fest, der ist ja gar nicht so toll und der kann ja nur Pandemie und was kann er denn noch? Und so ist jetzt auch ein bisschen scherenschnittartig, weil der macht schon eine Menge, was ich auch neulich gemerkt habe, vieles auch, was tatsächlich nicht kommuniziert wird. Auch da könnte man noch mehr tun. An dieser Stelle Herr Lauterbach, ne? Schönen Gruß. Aber
hat dich das geprägt jetzt auch in der Kommunikation? Also du hast ja gerade angesprochen, dass letzten Endes in den Kliniken schon, sag mal, vorsichtig ausgedrückt, ein sehr hoher Belastungsstand in der Corona-Phase war. Dann die von dir angesprochene Kommunikation in Richtung Gesundheitsministerium. Ist das, was das dann auch so mit einem Grad von, ja, ich will nicht sagen Verzweiflung, aber so einer gewissen Aussichtslosigkeit dann eingetreten ist, dass man sagt, okay, jetzt haue ich es einfach raus, weil irgendwie Zurückhaltung führt jetzt an irgendwelchen Stellen auch nicht mehr weiter.
Naja, also irgendwann habe ich mich halt ein bisschen verantwortlich gefühlt, dass die Kommunikation ein bisschen besser funktioniert. Ja, und das ist halt auch mein Problem. Ich fühle mich da manchmal für Dinge verantwortlich, wo ich vielleicht auch gar nicht verantwortlich für bin. Aber im Endeffekt würde ich dann sagen, komm, jetzt einer muss es mal kommunizieren, einer muss den Leuten mal erklären, wie Krankenhaus funktioniert, einer muss mal erklären, wie man eine Studie richtig liest und so. Und so kam das ja seinerzeit auch, dass ich über die sozialen Kanäle auch überhaupt erst dann so eine Reichweite bekommen habe, weil ich das eben versucht habe. Oder auch die Zusammenhänge in der Gesundheitspolitik, schwieriges Feld, alles sehr komplex, aber im Endeffekt, ja, glaube ich, wichtig, das mal zu durchsteigen. Und deshalb, klar, das war dann irgendwann so ein Punkt. Ich habe mich ja dann in der Pandemie wirklich in Eigeninitiative abends nach Dienstschluss noch hingesetzt und habe das dann auf Instagram den Leuten nochmal erklärt, was dann so gerade abgeht, ne? Wie so ein Krankenhaus funktioniert und so weiter. Das war schon irgendwie so eine gewisse Eigeninitiative, ja.
Absolut. Lass uns mal über das Thema Digitalisierung in Krankenhäusern
oder überhaupt. Du hast aber auch mal Themen, also mein lieber Scholli.
Das sind ja, also sagen wir mal so, ich glaube, wir haben, glaube ich, in fast jeder Podcast-Folge dieses ganze Thema Kommune und Digitalisierung. Okay. Also, ja, und so als Digitalagentur denkst du ja ganz Großkopf, dann denkst du so, Mensch, die Ärzte müssen entlastet werden und so weiter. Jetzt hatten wir letztens einen Kunden, da stellte sich dann heraus, dass, sagen wir mal, die einfachsten Dinge noch mit, sagen wir mal, Formularen gemacht werden. Mhm. Ist das so? Also sehen wir das so doof oder ist das wirklich immer noch ein Kreuz?
Wir sind natürlich auch so naiv zu glauben, dass die Digitalisierung eigentlich die Lösung für alles
sein sollte. Natürlich.
Als Digitalagentur. Ich
muss an dieser Stelle diesen Podcast. Für uns
in der aktuellen Regierung auch
ja, deutlich bestätigt. Ja. Digitalisierung first, Bedenken second und so. Ja, ja. Nee, ich muss an dieser Stelle diesen Podcast abbrechen, weil ich glaube, da sind wir auf komplett unterschiedlichem Weg. Nein, alles gut. Ich glaube schon, dass Digitalisierung eine Lösung sein kann, aber so wie sie dargestellt wird und vor allen Dingen so wie sie auch verkauft wird, nicht. Weil natürlich, Krankenhäuser hinken, sag ich mal, dem allgemeinen Stand an Digitalisierung mindestens 10 Jahre hinterher. Also mindestens. Ne? Und wenn du dann auch guckst, die Schnittstellen zu niedergelassenen Ärzten, das sogenannte Fax, was da immer noch Kommunikationsmittel der ersten Wahl ist, das ist halt so. Ja? Und da mache ich mir auch nichts vor oder glaube auch nicht an diese Sonntagsreden, in denen dann wattewolkig dann erzählt wird, wie Digitalisierung doch alles uns das einfacher machen kann. Mhm. Ich muss ja montags auch mit den Menschen, die dann im Haus arbeiten, und das sind eben quer durch die Bank, durch die Altersschichten, durch die Bildungsschichten, muss ich ja mit denen Digitalisierung irgendwie auf die Straße bringen. Und das ist halt die große Herausforderung. Also deshalb halte ich zum Beispiel auch Digitalisierung nicht für ein Thema, was in der IT angesiedelt werden müsste, sondern eigentlich in der Kommunikationsabteilung.
Absolut, total. Ne? Sehe
ich auch so. Und bevor du Digitalisierung anwendest, musst du dir erstmal die Prozesse angucken. Richtig. Und solange du die Prozesse nicht glatt hast, und da kann manchmal ein Glattziehen der Prozesse schon die Lösung sein, da muss es gar nicht digitalisiert werden, da reicht dann vielleicht auch der Zettel. Ne? So. Und wenn du das hast, dann... Ne?
Ja, wenn der Zettel nicht 5 Unterschriften braucht, in 3 Abteilungen.
Ja, ich muss dran denken, irgendwie, wir hatten auch vor ein paar Tagen mal in der Gesundheitswirtschaft zu tun und konnten uns dann auch erklären lassen, dass die dortige Klinik mit großem Aufwand offensichtlich eine App entwickelt hat, die Mitarbeiter allerdings während ihrer Dienstzeit das Handy nicht benutzen dürfen.
Ja, ja.
Und dann fragt man sich natürlich auch,
ja, okay. Ja, also das kommt ja noch hinzu. Ich habe in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit Digitalisierung auch dieses schöne Wort Akzeptanzmanagement gelernt. Ja, also total. Du musst jetzt quasi dich darum kümmern, dass die Leute auch akzeptieren, was da passiert. Ja. Und wenn ich dann immer sehe, dass das gewisse sogenannte Lösungen, meistens vorgetragen von Menschen in Slimfit-Hemden, die dann auch ganz dynamisch erzählen, wie toll alles ist, wenn diese sogenannten Lösungen dann präsentiert werden und man gleichzeitig weiß, das ist jetzt nur noch ein Kanal neben den anderen, der jetzt aufgemacht wird, der dann vielleicht 20% der Patienten wirklich bedient, aber du musst dann den zusätzlich zu den anderen auch noch, zum Beispiel eine App-Mitarbeiter, ja, so Intranet kannst du natürlich machen und dann noch eine App dazu, aber da hast du noch einen zusätzlichen Kanal, der gepflegt werden muss und so weiter, also Gaga.
Ja, das, ich glaube auch, das ist das Problem, dass man tatsächlich nutzerzentriert agieren sollte, ne? Sich erstmal angucken. Ich sehe es genauso wie du auch. Ich sehe es eigentlich in der Organisation, in der Kommunikation, das ganze Thema. Und da kann man überlegen. Und ich glaube auch, dass es nicht immer eine Digitalisierung braucht. Es reicht schon, wenn man einfach Prozesse vereinfacht.
Ne? Ja, oder wirklich auch vom Anwender her denkt. Weil Nutzer oder Nutzen haben vielleicht Patienten, aber wenn ich die Geschichte vom Patienten her erzähle, ist es in meinen Augen eine falsche Geschichte, weil ich muss es eigentlich von dem Mitarbeitenden, der diese Lösung, die sogenannte, bedienen muss, verstehen. Und wenn der Bock hat dazu und sagt, jo, habe ich verstanden und macht sogar Spaß und so im Idealfall, dann ist es okay. Ja. Aber Aber dass Digitalisierung auch nicht immer Spaß macht, das wissen spätestens die, die alle mal mit SAP zu tun hatten oder so. Ja. Also
eingeranzt.
Ja, das ist so. Kann man nicht anders sagen.
Das ist so. Und das ganze Thema Daten ist ja auch nochmal, glaube ich, eins. Ne? Also mit welchen persönlichen Daten wir da zu tun haben, das hat ja auch nochmal einen Riesenimpact. Ne? Also klar, wenn es nach großen amerikanischen Unternehmen ginge, könnte man das alles schön über eine Uhr lösen, ne?
Ja, ja, klar. Wird ja jetzt auch schon bei uns oder im deutschen Markt natürlich auch immer mehr zum Thema, ne? Also da gibt es dann auch Schnittstellen zu Krankenhäusern und so. Kannst du auch alles machen, aber auch da muss man ja erstmal sagen, dieses Heilsversprechen, was durch Daten irgendwie im Raum ist, wenn du die Daten bloß sammelst, hast du sie ja noch nicht qualitativ oder wie auch immer oder auch interpretativ dann wirklich für dich verarbeitet. Ja. Und diese Skills, also das bloße Datenheben ist ja das eine, aber wer kann aus diesen Daten clever etwas lesen?
Ja.
Da sehe ich Krankenhäuser auch in Zukunft überhaupt nie aufgestellt, denn auch die IT von Krankenhäusern hat Personalprobleme.
Ja.
Findet mal ITler im Markt, das ist auch schwierig. Ja. Und wenn du ITler bist und sag ich mal, vom Krankenhaus Pusemuckel oder von Google ein Jobangebot hast, dann weißt du ungefähr, wo du hingehst. Ne?
Ja, da hast du vollkommen
recht. Es sei denn, du bist in Pusemuckel geboren, dann bist du natürlich vielleicht, hast du ein soziales.
Das schlägt niemand.
Genau.
Ja,
sind wir ja schon eigentlich auch mitten in so einem Change-Prozess irgendwie. Das ist ja ein Thema, glaube ich, das im PR-Bereich bei dir auch eine wichtige, zentrale Rolle spielt. Unternehmen so in Richtung Haltung, Kommunikation ein Stück weit eben auch eine Richtung zu geben, letzten Endes sozusagen Leute darauf einzuschwören und Ähnliches oder so. Wie ist da so deine Position in diesem Bereich? Wie wichtig ist das heute? Wie gut kann sowas gelingen? Was ist notwendig?
Das ist auch wieder so eine Frage, Mensch. Also klar, es ist absolut wichtig, keine Frage, aber ich sehe halt da auch enorm viel im Veränderungspotenzial noch. Die Leute haben, glaube ich, immer noch nicht verstanden, dass zum Beispiel das Thema Personal uns in den nächsten Jahren sowas von irgendwie Ohren fliegen wird. Mhm. Also da ist das, was wir jetzt gerade erleben, hier noch Kindergeburtstag, weil der demografische Wandel wird unverhältnismäßig zuschlagen. Was wir jetzt noch an Wissen auch in Unternehmen haben durch die Babyboomer, das wird ja in den nächsten 5 bis 10 Jahren weg sein. Mhm. Und wer macht's denn da noch? Ne? Und wie kriegen wir es hin, den Leuten auch das Verständnis zu geben, Mensch, das ist ja eigentlich ein toller Arbeitgeber und bleib doch hier oder wenn du schon in Rente gehst, mach doch noch einen 450-Euro-Job, damit wir dich nicht ganz verlieren. Und all diese Dinge, also auch Mitarbeiter binden. Ich kenne das so aus dem Marketing, man denkt immer nur nach außen. Ne? Man denkt immer nur, wir müssen jetzt nächste Kampagne und hier was Tolles. Ne? Da die Leute auch mitzunehmen, also das ist echt schwierig, wenn du dir auch die Überlagerung der Krisen so überlegst, also dann gibt's hier was wie Krieg und dann gibt's Inflation und die Bude ist nicht richtig beheizt und so. Alles richtig, aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was die Demografie noch verändern wird. Und da hat zum Beispiel Helmut Schmidt seinerzeit schon gesagt, er wurde gefragt, was ist das größte Problem, was er auf Deutschland zurollen sieht, ne? Und da wurde dann irgendwie erzählt, ja, oder ihm zur Auswahl gestellt, sind es denn dann wirklich Migranten oder sonst was? Er sagt so, nee, Demografie wird das Thema sein, weil das kriegst du nicht oder kaum gesteuert, wenn du es nicht wirklich aktiv machst. Da bricht es überall weg. Und wenn es denn wegbricht, Stichwort Versorgungsketten zum Beispiel oder Logistik oder sonst was, dann merken es die Leute plötzlich, aber dann ist es zu spät.
Du hast ja nicht nur ein quantitatives Problem letzten Endes, sondern auch ein inhaltliches, glaube ich, ne? Weil letzten Endes, wenn man die nachrückenden Generationen jetzt betrachtet, im Endeffekt mit HR-Leuten spricht oder Ähnlichem, da rollt ja auch was völlig Neues auf einen zu, weil bestimmte Dinge, die wir früher als erstrebenswert, als wertvoll, wie auch immer betrachtet haben, werden heute in einem ganz anderen Kontext wahrgenommen. Ich sehe jetzt auch gerade, wie so eine Schweizer Agentur Zoom explodiert förmlich in der Nachfrage. Bringt uns mal bei, wie wir die Gen Z für unsere Jobs interessieren und begeistern können.
Obwohl ich das immer noch für einen falschen Ansatz halte, diese ganze Gen Z-Debatte oder generell dieses Gen Z, Gen Y, bla. Ich habe vor wenigen Tagen noch vor Klinikdirektoren einen Vortrag gehalten, da habe ich so 4 Fragen die gestellt und das waren so ganz allgemeine, so wollen Sie, dass Ihr Unternehmen Ihre Werte teilt oder wollen Sie, dass Ihr Unternehmen auch zukünftig prosperiert und so weiter und so fort. Und alle haben so mehr oder weniger gesagt, ja klar, wollen wir auch. Und dann habe ich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Gen Y. Ja, weil das waren damals so Fragen, die aufkamen, als die Generation Y dann so publik wurde. Und also wenn du so grob querschnittsartig durch die Bevölkerung gehst, dann hast du auch irgendwie alle dabei. Ne? Mhm. Ich persönlich bin Anhänger des Milieuansatzes, dass gewisse Milieus, und da gibt es ja so nach Sinus diverse, also die Sozialwissenschaftler, wenn das jetzt, wenn da die Ohren klingeln, gibt es halt gewisse Milieus in Deutschland und jedes Milieu zieht ja den eigenen Nachwuchs heran und macht das vor allen Dingen mit einer gewissen Herkunft. Ne? Ich sag mal jetzt ganz platt, der urbane Typ ist was anderes als der ländliche, ne? Um es mal ganz plakativ zu sagen. Also solche Milieus gibt es nicht bei Sinus, aber egal. Und dass die natürlich auch ihre Kinder mit ganz anderen Werten, mit ganz anderen auch mit einer ganz anderen Power oder wie auch immer, oder im Bildungsgrad erziehen, das finde ich erstrebenswerter in der Kommunikation dann mit Nachwuchskräften, anstatt zu sagen, ja, das sind alles irgendwie Leute, die wollen Purpose und Workation oder sowas. Wenn die alle Purpose wollen, dann kommt ins Krankenhaus. Da hast du Purpose jeden Tag.
Ja, meinst du denn, wird es die Gen Z und Gen Alpha, werden die es richten?
Sie müssen es richten. Ich sehe das mal so ein bisschen pragmatischer einfach. Es wird sich schon so zusammenruckeln. Ja? Also ich sehe gar nicht diese, also klar, aus Sicht von Beratern und von Leuten, die Sachbücher verkaufen wollen, macht sich das unheimlich toll, diese Angst oder dieses Mysterium Gen Z zu erklären. Ne? Mhm. Aber das sind, salopp gesagt, Leute wie du und ich, ne? Das können unsere Kinder sein und dementsprechend sind die aber auch geprägt. Ja, und natürlich kann man jetzt sagen, die sind alle dümmer und haben irgendwie alle, ne, keine Ahnung und auch keine Aufmerksamkeit und so weiter. Aber ich sag mal, wenn du, so wie ich zum Beispiel auch relativ oft in den sozialen Kanälen auch unterwegs bist oder generell viel online bist, ich habe auch zunehmend Schwierigkeiten, ein Buch über lange Strecken zu lesen. Also auch bei mir hat sich was mit der Aufmerksamkeit verändert. Mhm. Bin ich jetzt Gen Z? Ja, also ich meine, vom Alter her sicherlich nicht.
Mhm. Ja. Nein, es geht ja auch in durchaus unterschiedliche Richtungen, glaube ich. Also insofern bin ich da schon bei dir jetzt die letzten Tage immer wieder von Leuten gelesen, die dann, beziehungsweise sagen wir, in Verbindung mit dieser Themenstellung, warum kommen da junge Menschen auf dich zu und sagen, oh, Burnout, wie sieht's mit Sabbatical aus?
Ja, ja, genau.
Und dann liest du auf der anderen Seite, ja, eigentlich bin ich mit 14 Jahren in den Job eingestiegen, da habe ich dies und das und jenes gemacht, bin jetzt schon 7 Jahre im Markt und bin eben Anfang 20.
Genau, ja, ja, ja.
Das passt natürlich
in, ja, die Schwierigkeit ist ja halt einfach so diese Darstellung der Werte. Ne? Also das heißt, also es gibt andere Werte, die nicht mehr heißen, ich arbeite jetzt mehr als 8 Stunden und so weiter. Ich frage mich nur, wie mit dem demografischen Wandel, wie soll das vereinbart werden? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann in der Situation sein werden, dass die Alten zurückgeholt werden müssen, streckenweise. Also es muss beides gehen, meiner Ansicht nach. Aber ich glaube, mit den Wertevorstellungen werden wir nicht weit kommen, wenn wir parallel dazu diesen demografischen Wandel haben.
Ja, also das glaube ich auch, dass momentan noch alle so ein bisschen glauben, das ist jetzt hier noch eine ganz große Show und wir können uns alle irgendwie in die Hängematte zurücklegen und das wird schon nicht so schlimm. Ne? Deshalb sage ich ja auch, es wird sich einruckeln.
Ja,
da wird es am oberen Ende, also bei den Alten, was geben, die dann irgendwie sagen, ach komm, ich habe ja auch irgendwie noch Bock, was zu machen. Ja, also man ist ja nicht sofort auch dann wirklich komplett Rentner. Mhm. Aber unten werden wir auch ein neues Verständnis kriegen von Arbeit. Die können natürlich jetzt alle noch irgendwie von Papa finanziert einmal um die Welt fliegen. Ja. Aber irgendwann hat Papa kein Geld mehr, weil die Inflation ihn dann doch gefressen hat. Und dann werden auch die sich, und deshalb da glaube ich so ein bisschen auch an den Anpassungswillen des Menschen, werden auch die sich dann den Gegebenheiten anpassen.
Ja. Ne? Ja. Spannend wird vielleicht sein, auf welcher Ebene man dann miteinander kommuniziert. Ne? Weil die Kanäle sind ja sehr unterschiedlich, sag mal. Am Wochenende lief der gute Herr Gottschalk da nochmal.
Ja.
Okay, der ist halt wirklich Ende der 80er eingeschlafen und kurzzeitig wiedererweckt worden oder sowas.
Ja.
So sprach er dann auch.
Ja.
Und
ja,
also, dann gibt es andere Formate, sage ich mal, andere Kanäle, wo andere Generationen unterwegs sind. Keine Ahnung, ich bin für meine Kinder getriggert, schaue ich mir gerade 7 vs. Wild an, wo junge Menschen irgendwie ein Format irgendwie aus dem Boden gestampft haben in relativ überschaubarer Zeit.
Mhm.
Das jetzt irgendwie, glaube ich, das erfolgreichste Broadcast-Format Europas ist.
Ja. Obwohl ich da auch immer glaube, also erstmal ja, ich glaube auch diese Moderation der Generation, das wird ein großes Thema sein. Mhm. Ja, also wie kriegt man das vor allem auch friedlich hin, dass die Leute auch eben miteinander das schaffen? Ja. Stichwort neuer Generationenvertrag wäre vielleicht sowas.
Mhm.
Und das Thema Thomas Gottschalk, diese Sehnsucht nach der Zeit vor der Pandemie, würde ich es fast sagen, oder nach dem Alten, als alles noch nett war, als es dieses beschauliche Miteinander abends gab. Das ist, glaube ich, auch eine Sache. Aber wenn du sagst hier 7 vs. Wild, ich glaube manchmal, diese ganzen neuen Konzepte haben letztendlich alle die gleichen Erzählungen. Ja, also es geht um einen Wettbewerb, es geht um letztendlich Storytelling, ja, da müssen wir uns ja alles nichts vormachen.
Natürlich.
Es sind immer die gleichen Erzählungen, nur ein bisschen anders aufgefrischt, ne, weil auch bei Wetten, das gab es quasi ein Versus, nämlich der Kandidat, der dann Versus Zeit irgendwie mit dem Bagger dann irgendwie Nägel einkloppt oder so, ne? Diese Verknappung von etwas im Sinne einer Unterhaltung ist ja doch irgendwie auch schon immer so gewesen.
Das stimmt.
Definitiv. Ja. Dezentralisierung ist vielleicht so ein bisschen so ein Trenner dann noch, ne? Dass die nachrückenden Generationen jetzt nicht diesen Ewigkeitsanspruch haben, so wie wir dann irgendwie, ich schreibe jetzt mal irgendwas in LinkedIn und dann hau ich die Welt mit meiner Erkenntnis sozusagen aus den Angeln und habe da was geschrieben, was da irgendwie ein halbes Leben lang stehen muss, bitteschön. Und dann kommen die plötzlich mit Formaten um die Ecke, ja, Stichwort Snapchat oder
ähnliches. Nee, klar.
Sagen so, dieses Post löscht sich in einer halben Stunde von alleine.
Ja, ich glaube aber, das ist auch genau der Unterschied, weil eigentlich haben wir immer die Generationen-Konflikte gehabt, schon.
Ja,
der Unterschied ist nur, dass die Reichweite jetzt eine sehr viel größere ist. Das heißt, die Generation, die jetzt boykottiert, also die Boomer, Arschlöcher und so, die tun das jetzt in Social-Kanälen kund und dann hören dann eine Million Menschen zu. Früher waren das 20, ne? Das ist der Unterschied. Und das ist, glaube ich, das, was uns so schwerfällt, ganz einfach.
Ja, aber dieses Thema Nachhaltigkeit oder sowas, wie du das besprochen hast, ich benutze jetzt mal bewusst den Begriff Nachhaltigkeit, weil das ist ja komischerweise den jungen Menschen, Stichwort Fridays for Future, dann doch wieder ein Wert. Ja,
also
deshalb glaube ich nämlich auch wieder ein Beleg, warum Gen Z Quatsch ist als Ansatz. Wenn du dir anguckst, was haben die Leute, sogar diese Generation, was haben die bei der letzten Bundestagswahl gewählt? Überwiegend entweder Grüne oder FDP.
Ja.
Zwei Parteien, die, wie sie eigentlich konträrer nicht sein können an vielen Punkten. Ja?
Absolut.
Und da kann man mir noch nicht erzählen, dass diese Generation, diese sogenannte Gen Z, jetzt einen Wert hat. Ne? Weil spätestens zwei hat sie schon mal mindestens, weil nämlich zwei komplett unterschiedliche. Und ich glaube schon, dass es einigen Menschen dieser Generation wichtig ist, trotz Snapchat und dieser Kurzlebigkeit auch eine Verortung für sich zu finden und wirklich zu sagen, auch über den Tag hinaus bin ich ein Wert, ob das jetzt der Text auf LinkedIn ist oder eben mein Leben im Rahmen eines Klimawandels.
Ja, absolut. Ja, was sagst du denn zu diesen ganzen Fridays for Future Themen und so weiter?
Ich finde das mega. Ich finde das mega. Ich mag auch hier die letzte Generation. Ich finde das wirklich, wenn Leute dazu hören, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, dass Menschen sich mit euren Themen beschäftigen. Das ist in der heutigen Zeit, in der alle so gesättigt sind und in der alle keinen Bock mehr haben und Hauptsache Weihnachten und alles. Ihr stört. Und das ist genau richtig. Ja. Und lasst euch nicht vom Hupen der Autofahrer kirre machen. Ja. Ihr macht das genau richtig, weil so muss Medienarbeit in der Mediendemokratie aussehen. Und dass das natürlich stört und dass ihr sogar dafür, obwohl ich das auch nicht ganz verstehe, gerade Bayern verstehe ich da nicht, dass sie die da auch prophylaktisch quasi in den Knast werfen. Also da denke ich auch, Leute, ne, aber gut, über Bayern können wir eine eigene Folge machen.
da bin ich dabei.
Ja, ehrlich, Mann, ey. Nein, aber es ist wirklich, wenn man sich das überlegt, was die in so kurzer Zeit auf die Kette gebracht haben und wie clever die das gemacht haben, dass sie eben zum Beispiel auch Bilder genommen haben, die eben, also mit dem Kartoffelbrei, die eben ein Glas davor hatten, weil sie ganz genau wussten, ne, es reicht doch das schon. Ja? Und wie sich die alle aufregen und sagen, hey, geht doch nicht. Und ich so denke, Leute, wenn ihr euch mal, also ihr, die ihr dann mit eurem Auto in diesem Stau steht, hinten mit eurem Auspuff, macht ihr gerade Kulturschätze kaputt. Ja? Öffentliche Denkmäler und so weiter, weil dieser ganze CO2-Ausstoß fräst sich in deren Oberflächen rein. Also ihr zerstört gerade mehr Kultur als die, die da sitzen und sich angeklebt haben.
Also ich bin ja auch nach wie vor etwas verwirrt darüber, dass die Phase nach dem Einstieg in den Ukraine-Konflikt sozusagen, dass wir nicht mal da Gedanken an ein Tempolimit auf die Reihe gebracht haben.
Das ist eine Farce.
Wie aussichtslos diese ganze Nummer ist.
Am Ende. Das war doch gestern, ich weiß nicht, wer sich zufällig gesehen hat, Anne Will, glaube ich,
wo
Herr Buschmann dann auch so rumgeeiert hat. Also wirklich, ich hab körperliche Schmerzen gehabt, wo ich gedacht habe, Alter, Tempolimit, da brauchst du keine Schilder, das kannst du von heute auf morgen, ne, so. Ja. Und damit hast du auch nicht Leute in ihrer Freiheit eingeschränkt oder irgendwie beschnitten oder sonst was. Ne? Mach es einfach. Es wäre der erste Schritt. Es wäre vor allen Dingen so auch im Sinne eines ersten kleinen Schrittes, es wird eine gewisse Dynamik lostreten, ja, ja, eine gewisse, ja, Richtung zeigen.
Ich glaube, beim Koalitionsvertrag ist das extra 5 Punkte größer großgeschrieben worden, dass das, ja, nie angefasst wird.
Der aber zu einem Zeitpunkt entstand, als es noch kein Ukraine-Krieg gab. Und wie oft haben sich zum Beispiel die Grünen jetzt wirklich über ihre eigenen Überzeugungen weggesetzt und gesagt, naja, dann müssen wir jetzt halt Waffen liefern und dann müssen wir halt gucken und, ja, so weiter. Und dann werden wir halt zu den...
Schon eine gewisse Tradition inzwischen bei den Grünen. Ne?
Ja, und ich muss auch sagen, dass die so ruhig bleiben, finde ich auch echt bemerkenswert. Ja, weil ich meine...
In der Kommunikation im Moment die Besten, wenn wir ehrlich sind.
Absolut, absolut. Also ich bin ein großer Robert Habeck-Fan. Ich durfte auch mal mit ihm einen Zugabteil teilen. Aber ein sehr großes und der hat mich nicht wahrgenommen. Aber trotzdem, ich habe mich für einen Moment lang ein bisschen geehrt gefühlt, weil ich den echt für einen sehr authentischen Kommunikator, ja, halte. Also,
finde ich auch so. Ja. Ja, dieser Versuch, Leute mitzunehmen.
Also genau.
Ist natürlich... Genau das Gegenteil von seinem Chef letzten
Endes. Ja,
sagt,
ja.
Ich weiß eh, wie es am besten funktioniert. Brauche ich euch nicht erklären.
Ja, genau. Eben, ja. Ja, ja.
Das ist so.
Das ist schon faszinierend.
Ich habe nochmal eine Frage. So das ganze Thema Elektromobilität und so weiter. Was hast du da für einen Standpunkt?
Also mich hat es immer gewundert. Das habe ich auch mal einen Kollegen gefragt, der da so in dem Bereich aktiv ist. Warum zum Beispiel wir in Deutschland diese Ladesache mit diesem Stecker da quasi haben. Ne? Mhm. Weil dass das ewig dauert, ja, und ewig sind dann schon 20 Minuten, ist ja für viele schon die halbe Ewigkeit, warum man da nicht ein System hatte, was ja jetzt auch wieder diskutiert wird, ne, du fährst quasi, so stelle ich mir das vor, du fährst über eine Vorrichtung, dann geht von unten etwas auf an deinem Auto, da ist nämlich dann die Batterie, die wird dann mal eben schnell ausgeladen, wie so eine Art Boxenstopp, ja, dann kommt die andere, wird unten rangehängt, fertig, zuck, weiter geht's, ne. Warum man sowas nicht standardisiert, aber das ist ja auch schon wieder der Punkt, es klappt halt mit der Standardisierung nicht. Das hätte im Nu, also erstmal die Vorrichtungen wären nicht so schwierig gewesen. Du müsstest jetzt nicht quasi sämtliche das wären wie Tankstellen eigentlich. Ne? Du müsstest eigentlich nur die Tankstellen umbauen zu so Pitstops oder Boxenstops. Und dann könntest du vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass das nicht in jeder Straße jetzt hier irgendwelche Stecker an die Bordsteine gemacht werden müssen. So, ja. Ist doch völlig. Also diese Logik habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Sonst halte ich es für sinnvoll, dass man es macht. Aber wie gesagt, so den Weg, den die jetzt eingeschlagen haben, ich glaube, das wird schwierig.
Ja, ich halte den Weg. Also ich glaube, das ist noch nicht der weisheitsletzter Schluss. Also die Batterieproduktion ist einfach, werden trotzdem Ressourcen halt anderswo abgebaut. Ich glaube, da muss noch ein bisschen her. Und ich gebe dir vollkommen recht, das größte Problem ist die Standardisierung. Auch die ganzen Energieversorger, da jedes sein eigenes Süppchen kochen.
Ja.
Das ist halt, ich glaube, das Konzept, was du da erzählt hast, das gibt es, glaube ich, in Asien. Ne?
Genau, in Asien habe ich das auch mal gesehen, zum Beispiel für Motorroller.
Ja.
Die fahren dann an so eine Station,
richtig,
können sich dann da quasi, also machen dann ihren Sitz auf und dann sind da drunter so zwei große, ja, Akkus quasi, die steckst du dann da rein und dann kannst du die andere dafür rausnehmen. So,
ja.
Fertig, weiter geht's. Ne? Also da ist irgendwie, weiß ich, aber gut, da hat natürlich die Autolobby über viele Jahre erfolgreich gegengearbeitet.
Lange noch gehofft,
ja,
um das, genau, Thema drumherum zu kommen.
Genau, und ja, auch eine Regierungspartei ja ordentlich immer noch schön am Finger.
Ja, man muss dazu sagen, also wir haben ja auch mal für die Automobilzulieferung gearbeitet, da hängt auch viel dran.
Ja.
Also es ist ja gar nicht mal unbedingt jetzt die großen Companies, die man so kennt, sondern insbesondere die Zulieferer, die haben, also das sind, genau, auch mittelständische Unternehmen, das muss man ganz klar sagen, die erstmal umstellen müssen. Das ist auch ein Kraftakt. Das muss man ganz klar sagen, das ist so.
Ja,
aber ist halt so eine typische Thematik im Endeffekt, irgendwie so Sachen, also es fällt mir in der Gesundheitsbranche auch, was meine berufliche Historie betrifft, das Beispiel mit den E-Rezepten ein, die dann langsam hochfähig werden. Und diese hübsche Geschichte wie, okay, ich sehe, dass irgendwie jenseits der Grenze da jemand ganz erfolgreich Commerce macht. Und das die einzige Antwort darauf ist erstmal zu sagen, so lass mal eine Grenze reinhauen.
Ja.
Wir verhindern mal 10 Jahre, bis wir dann selber mal irgendwie Lösungsansätze haben. Ja. Verhindern wir einfach mal Business an der Stelle und Entwicklung.
Ganz genau. Ich glaube einfach, dass es auch in der Automobilindustrie einfach den Druck des Marktes nicht gab. Und es war ja eher mal in die andere Richtung gedacht, so es konnte nicht größer, nicht spritschluckender sein. Und warum soll ich mich denn da als Zulieferer dann mit Leuten mal an einen Tisch setzen, um über ein Elektroauto nachzudenken? Ich glaube, hätte man die Perspektive aufgezeigt und gesagt, wenn man in 5 bis 10 Jahren müssen wir das aber tun, dann hätte man, glaube ich, ganz anders auch da gearbeitet oder viel schneller.
Wie siehst du denn so die für dich, also wie wäre denn in deiner idealen Welt die Zukunftsvision der Gesundheitsbranche?
Ach Gott.
Ja, ja, also ja, ne, kann, da kannst du 2 Stunden mit dem Rotwein
reden,
keine Frage, aber was wäre so deine Vision? Wie würdest du dir die ideale Welt vorstellen?
Ich habe übrigens nur Wasser bekommen, Rotwein gibt es ja nicht. Ne? Nein, ja, also ich glaube, das Problem wird mittelfristig sein, dass wir es A, nicht mehr bezahlen können, dass wir B, auch an vielen Stellen uns der Diskussion stellen müssen, was darf überhaupt noch Gesundheit kosten? Sind wir an einem Punkt, wo wir zum Beispiel mal diskutieren müssen, ob 70-Jährige noch eine Hüfte kriegen, eine neue? Ja, wird sicherlich bald kommen.
Ja.
Also ich denke mal so.
Zu Recht oder nicht?
Doch, ja, klar. Also ich meine, du musst ja überlegen, es ist ja jetzt schon so, wir haben eigentlich einen Anspruch, als hätten wir Vollkasko im Gesundheitswesen. Dabei ist eigentlich das schon lange nicht mehr zu tragen. Das klappt nur, weil noch so viele im Arbeitsmarkt sind. Aber lass die mal in Rente sein, ja, und dann lass die mal krank werden. Dann kommen da ganz andere Bedarfe auch an künstlichen Kniegelenken und so weiter auf einen zu. Und dann muss man einfach sagen, ich meine, klar, das künstliche Kniegelenk oder die Hüfte oder sowas, das sind natürlich Qualitätsschübe in deinem Leben. Ja, also gerade die künstliche Hüfte gilt somit als das, also wenn du vorher richtig einen Hüftschaden hattest und danach eine künstliche Hüfte, ist das wie neu geboren. Ja. Aber du musst dich eben dann irgendwann auch als Gesellschaft fragen, ist das noch finanzierbar? Ne? Und dann können wir darüber reden als Gesellschaft. Und wenn wir sagen, das ist für uns finanzierbar, dafür müssen wir aber leider auf Rüstung zum Beispiel verzichten, ja. Die Debatte möchte ich hören. Oder dann müssen wir Kindergartenplätze reduzieren, ja. Kann man auch machen, ne? Aber das wird ein großer Verteilkampf und ich fürchte, dass das nicht klappen wird. Also du siehst es, ich denke eher ein bisschen pessimistisch an das Thema Gesundheit, aber auch das wird sich einruckeln. Es wird dann irgendwann wieder Quartiersschwestern geben, das glaube ich. Also so, die dann erstmal so vorgelagert so die Gesundheitsleistungen vor Ort erbringen, dass du nicht mehr gleich zum Arzt oder ins Krankenhaus musst. Sowas halt. Also auch da ruckelt sich's ein. Aber es wird ungemütlicher. Oder das heißt, ja. Ja,
schon. Glaubst du, dass Technologie eine Rolle spielen könnte für diese Problematik? Also Robotik zum Beispiel?
Das ist immer so eine Sache. Also ich glaube so wenig an Digitalisierung, wie ich an Robotik glaube, wenn es um Gesundheitswesen geht. Weil klar, das kannst du alles, wie gesagt, in Sonntagsreden halten. Aber montags muss das ja auch noch klappen. Und wenn dann der Roboter pflegen soll, was ja so immer als das Thema, ja. Also ganz ehrlich, wenn du siehst, wie komplex Pflege ist, und das ist ja schon diese Frechheit, dass man sagt, ein Roboter kann mal eben eine Pflegekraft ersetzen. Das ist ja auch eine an Despektierlichkeit in Sachen Pflege auch kaum zu überbieten. Der kann maximal Handreichungen, ja, oder mal was bringen, was wegbringen oder sowas, oder mal was heben. Aber selbst die Art und Weise, wie er dann schon hebt, ist auch schon wieder so komplex. Ich meine, wo ich so ein bisschen Hoffnung hatte. Ich weiß nicht, wie das jetzt sich eigentlich entwickelt hat. Hier das Fraunhofer-Institut hier in Dortmund hat mal, ich weiß nicht, ob sie das Projekt wirklich umgesetzt haben, quasi mit so einer Art Kinect-System. Also du hast quasi so beobachtet, wie eine Pflegekraft einen Patienten wendet und was sie daran tut. Und dieses System hat automatisch dokumentiert, was es gesehen hat.
Ne? Super Idee.
Das wäre, ich weiß nicht, wie es klappt. Auch so Stichwort Datenschutz auch wieder. Ne? Da wird ja quasi ein Patient gefilmt und zwar in Situationen, auch wo er vielleicht gar nicht gefilmt werden möchte und so weiter. Aber das wäre zum Beispiel eine Lösung. Also da würde ich, solche Durchbrüche würde ich gerne sehen und mehr sehen. Aber da, wo wir so klassisch drüber nachdenken, über Robotik und so, da denke ich dann immer an diese Seerobbe, die doch jetzt in der Altenpflege auch dann, dann
streichelt. Ja, es gibt ja auch dieses schöne Thema Google, diese Google-KI, ne,
die
jetzt auf einmal anfängt, sich selbstständig zu machen. Also das heißt, Robotik würde ja nur mit KI funktionieren.
Ganz genau.
So, und da sind wir ja bei den Science-Fiction-Filmen. Ne? Ja. Was passiert, wenn ein Roboter auf einmal anfängt, künstliche Intelligenz zu entwickeln?
Ja.
Und das sehe ich auch nicht.
Und müssen wir da nicht auch mal so langsam, auch was andere Lebensbereiche angeht, in Sachen künstlicher Intelligenz, auch so eine Art Atomwaffensperrvertrag für künstliche Intelligenz
schaffen? Ja, ist ja von vielen gefordert worden in der Wissenschaft und es wird aber trotzdem munter weiterentwickelt.
Genau, weil spätestens die Chinesen sagen, ist mir doch egal, ne, und dann geht's zur Sache. Aber das sind so Sachen, da sehe ich mich auch. Also wenn das mit Google da wirklich stimmen sollte, oder ich weiß nicht, ob das nur so ein PR-Gag war, weil es irgendwie doch sehr kurios an die Öffentlichkeit kam. Ne? Der eine, der dann sagt, ja, und dann wollte er sich einen Anwalt nehmen und so weiter. Also weiß ich nicht. Aber es ist schon, was das angeht, wird einem schon Angst und Bange. Und deshalb kann ich auch jedem immer nur sagen, wenn die immer sagen, ja, wieso, die sollen doch meine Daten haben, ich habe doch nichts zu verbergen. Doch, du hast deine Daten zu verbergen, weil du weißt doch nicht, was die in 10 Jahren damit machen können mit diesen Daten, die du heute schon preisgibst. Ja? Und die sind nämlich dann einmal im Netz und wenn du dann in 10 Jahren eine künstliche Intelligenz hast, die das gegen dich verwenden kann, ja dann viel Spaß.
Ja, es gibt ja jetzt so sehr schöne, ich weiß nicht, das wirst du ja wahrscheinlich auch verfolgen, es gibt ja inzwischen diese Bilderstellung
mit künstlicher Intelligenz.
Ja, ist total cool, aber mein Papa ist zum Beispiel Künstler und der hat gesagt, was ist mit Urheberrecht? Also weil die Bilder werden ja nicht neu erfunden, sondern sie werden ja aus dem Netz gezogen und manipuliert. Und jetzt stell dir das mal in anderen Lebensbereichen vor. Ja, das sieht zwar alles cool aus, ist auch riesig, aber ich glaube, das ist eine grenzwertige Nummer, diese künstliche Intelligenz, muss man schon sagen. Also muss man
natürlich.
Und ich sehe da auch, da muss eigentlich eine Grenze ran.
Ja, oder Stichwort
Urheberrecht. Genau, bei der Gesundheitsuhr oder Ähnlichem, wie gesagt, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich als Diabetiker oder irgendwas sozusagen so ein Interesse dran habe, meine aktuellen Daten in die Welt zu blasen oder sonst was. In dem Nichtwissen, was damit auf der anderen Seite geschieht, irgendwie. Wir haben das bei den Personen auch eine tolle Initiative der Bundesregierung hier auch dann zu sagen, so, ach, lass uns einen Personalausweis einfach mal schön abfotografieren, ins Netz stellen oder sonst was, alles kein Problem. Ja. Das reicht mir ja eigentlich alles schon zu sagen. Das
also, wir hatten ja mal so einen sehr schönen Vortrag, glaube ich, bei Tobit haben wir den gehört von jemandem, die tatsächlich die Verläufe von Herzinfarktpatienten verfolgen und damit inzwischen, also mit den Datenmengen inzwischen so weit sind, dass sie tatsächlich vorhersagen können. Genau. Da finde ich das natürlich total spannend.
Ja, man sagt ja auch gerade im Gesundheitswesen, du fragst immer die Falschen, was so Daten angeht. Ne? Die richtig krank sind, die wären bereit, sicherlich das zu geben. Ja. Und ich persönlich habe auch nichts erstmal dagegen, dass man Daten spendet. Ja, da gibt es ja dann auch diese sogenannte Datenspende. Ja. Nur ich möchte halt eben auch wissen, wofür, also Stichwort auch Urheberrecht. Absolut. Ja, ich bin ja der Urheber meiner Daten erstmal und möchte ganz gerne, dass das nicht einfach benutzt wird und ich finde da nichts mehr wieder und plötzlich sind sie einmal quer über den Teich, sondern ich bin ja, wenn das wirklich wie Geld heute gehandelt wird, dann möchte ich auch wissen, wofür gebe ich mein Geld aus? Ja. Ich möchte auch wissen, wie viel ich dafür ausgebe und dann, was es mir bringt. So, wenn das transparent ist, ich glaube, dann werden die Leute auch bereit, ihre Daten mehr zu geben.
Das glaube ich auch, ja.
Genau.
Und auch wofür man es tut. Ne?
Genau. Also
wofür, wie immer die wichtigste Frage überhaupt. Ne?
Genau.
Leute, wir sind bei 40 Minuten und 50 Sekunden.
Ach, guck an.
Das ging
fast. Aber wir zumindest nochmal darauf zu sprechen kommen, dass man ja bei all der Haltung, die man von dir sozusagen im Netz verdauen muss, mitunter auch vielleicht.
Oh Gott,
es gibt eine Möglichkeit, den Raschke in die Tasche zu stecken. Ne?
Das stimmt. Ja, das ist eine ganz
schlimme, fürchterliche Anmoderation zu machen. Es gibt den Taschenraschke.
Ja.
Wie kommt denn die Nummer zustande? Und was bringt es?
Ja, also der Begriff Taschenraschke sorgt auch immer für regelmäßiges Schmunzeln, weil er vielleicht auch an andere Dinge erinnert. Ich möchte das jetzt nicht weiter erwähnen. Nein, es ist so, im Rahmen meiner Tätigkeit bei Instagram haben dann viele irgendwann gesagt, ich würde das gerne mal, was Sie hier so machen, auch mal meiner Oma zeigen oder Leuten, die nicht auf Instagram sind, so. Also auch nicht digital unterwegs sind. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann weiß ich nicht, müssen wir mal irgendwas machen, ne? Also irgendwas produzieren. Aber dann dachte ich so, boah, bist du ein Verlag, findest. Und dann ist das auch nicht tagesaktuell und du musst ja auch schnell reagieren und so. Also diese Geschwindigkeit des Netzes kombiniert mit der Langsamkeit von Print ist ja irgendwie eigentlich ein Totschlag. Ne? Aber dann habe ich mir halt überlegt, nee, dieses schnelle, handliche, kompakte, eben der Taschenraschke, ne? Also dass man dann quasi das, was der Raschke online ist, kannst du dann auch offline in einem kleinen Produkt zusammengefasst dann auch deiner Oma zeigen oder wem auch immer. Und so war dann die Schnapsidee geboren, dass man diesen Taschenraschke, also jetzt in der ersten Ausgabe haben wir den ja zum Thema Sparen gemacht. Mhm. Das war jetzt, passte halt gerade sehr, sehr gut und läuft auch wie bescheuert. Dann zum Thema Corona jetzt, läuft auch gut. Der nächste wird zum Thema Klima sein. Der übernächste zum Thema Einsamkeit. Der dann folgende, also Einsamkeit passt nämlich so ungefähr in Januar, Februar hinein, haben wir gesagt. Alle Menschen depressiv, einsam und so weiter. Ja. Dann das Thema Frauengesundheit. Da arbeite ich mit einer Ärztin aus Italien zusammen, die ja Frauenärztin ist. So habe ich also auch mittlerweile Kooperationspartner bei der Sache, weil das echt, das läuft wie bescheuert. Die Leute wollen es halt komprimiert, weißt du, das ist dieses auf das Wichtigste zusammengeführt, weil ich kenne das von Sachbüchern, dann liest du erstmal 100 Seiten vor, 100 Seiten nach und irgendwo dazwischen finden 50 Seiten statt, die wirklich spannend sind. Ja? Ja.
Also man muss einfach mal dazu sagen, du bist auch ein hervorragender Schreiber. Also das muss man wirklich sagen. Doch. Das ist so. Ich meine, man erkennt deine Wurzeln. Also
ja,
das ist so
wichtig. Mach ich ja schon.
Das muss man mal ganz klar sagen. Also wirklich.
Ja. Danke. Ich bin doch schon hier. Ihr müsst mich gar nicht mehr in euren Podcast holen. Also,
nein, ich muss Dank, man wirklich sagen, also es ist eine Wonne, deine Texte zu lesen. Ja. Ne? Also es ist ja nicht üblich, dass man, du schreibst ja relativ viel. Also auch in Kanälen, wo man sagt, oh Gott, da sind ja wie viele Zeilen sind das denn?
Ja.
Aber man liest es. Und das sagt ja was.
Ich glaube, es ist mit allem Bericht, was man sonst so sieht. Also ich bin auch, würde ich sagen, von Berufswegen irgendwie dazu verdammt, regelmäßig irgendwie bei LinkedIn unterwegs zu sein. Ja. Zumindest auch,
mein Beileid,
dass es mich auch Spaß machen würde. Aber ja, so in diesem, neben diesem Einheitsbrei, den ich dann da so auch von denen, die jetzt alle an ihren Personal Brand feilen,
im Grunde. Oder ihre Learnings dann da präsentieren.
10, 12 Leuten im Hintergrund, Learnings, die dann schreiben. Ja. Also man sieht, man liest definitiv da, insofern will ich es unterschreiben, dass du schreibst und nicht irgendwer im Sinne von oder sowas. Das ist deutlich wahrzunehmen.
Mensch, das
ist ja, und wie gesagt, also du brichst mit sehr, sehr vielen Spielregeln, was eben dann auch für mich als Leser zumindest sehr, sehr erfrischend ist und einfach, man sieht, okay, da ist ein Thema, das natürlich gerade durch die Aktualität dann irgendwie auch berührt, bewegt und du haust deine Sachen raus in dem Sinne und man kann sich mit einer Meinung dann arrangieren oder anlegen oder was auch immer.
Genau.
Das ist total dankbar, sage ich mal eben.
Ich kenne das aus dem Kindergarten früher, da hieß sowas Sonnendusche. Wenn man so ganz viel Lob bekommen hat und so und man sich quasi so sonnen durfte und so. Ich fühlte mich gerade so in so einer Sonnendusche.
Das ist aber auch so. Das kann man auch eigentlich gar nicht oft genug sagen. Ja. Leute, wir sind jetzt bei 45 Minuten.
Jetzt reicht's aber so.
Ja. So. Also Taschenraschke auf jeden Fall auf Insta, auf LinkedIn.
Genau.
Und so findet man Wege, daran zu kommen.
Genau, wir haben auch bald einen Webshop tatsächlich, weil es so expandiert. Ja, man glaubt es kaum.
Sehr cool.
Sehr geil.
Vielen, vielen Dank. Es war unglaublich kurzweilig.
Das stimmt.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Man hört dir unheimlich gerne zu. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, ganz vielen Dank.
Ja, danke.
Und auch an alle Hörer draußen im Lande. Und dann, bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.
Thank you.